ARD.
Die Ernährungsempfehlungen, die wir aus KI-Modellen bekommen, sind auf bestehendem Wissen gelernt. Und bestehendes Wissen wiederum basiert größtenteils auf Durchschnittseffekten in der Population. Das heißt, aus diesen Schlussfolgerungen kann das natürlich erstmal gar nicht so personalisiert sein. Wie sehr können wir der KI vertrauen, wenn dabei auch Risiken im Raum stehen? Was ist mit Allergien? Das heißt, da gibt es natürlich noch mehr Punkte, die zu berücksichtigen sind. Neben den scheinbar erstmal sehr personalisierten und vielleicht durchaus sinnvoll klingenden Empfehlungen.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Was liegt denn heute bei Ihnen so auf dem Teller? Eine Marmeladenstulle zum Frühstück vielleicht? Zu Mittag Spaghetti Bolognese, abends ein Salat? Bei der Wahl des Speiseplans fragen sich viele Menschen nicht nur, ob es denn schmeckt, sondern auch, was gesund für sie ist. Dass Tomaten tendenziell besser sind als Chips, das dürfte Konsens sein. Aber warum verträgt der eine Kohlenhydrate bestens, während der andere davon müde wird? Warum hilft Intervallfasten manchen beim Abnehmen und bei anderen passiert gar nichts? Unser Stoffwechsel, unsere Verdauung, unser Alltag, all das ist individuell. Wie kann man also herausfinden, welche Ernährung genau zu einem bestimmten Menschen passt? Unser Thema jetzt in den Wissenswerten im RBB24 Inforadio mit Anna Korwes. Schönen guten Tag. Mein Gast heute ist Professor Stefan Konigorski. Er baut am Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke gerade eine neue Abteilung auf. Computational Precision Nutrition heißt sie. Ihr Ziel lautet Präzisionsernährung. Herzlich willkommen, Herr Konigorski.
Hallo Frau Korwes, freut mich hier zu sein.
Jetzt wird ja gerade eiweißreiche Ernährung ziemlich gehypt. Ich sehe im Kühlregal nur noch Skyr oder Schokopudding mit extra viel Protein. Würden Sie mir das zum Beispiel auch empfehlen?
Da sind Sie direkt schon dabei. Als Wissenschaftler habe ich natürlich vielleicht eine andere Perspektive als eigener Mensch oder wenn wir persönlich hier reden. Ich würde sagen, kommt drauf an. Und dass die allgemeinen Empfehlungen, die wir jetzt auch zum Beispiel im Hintergrund mitbekommen in der Ernährung, natürlich erst nochmal was anderes ist als das Marketing. Das dahinter steckt, was vielleicht auch dann Sachen aufgreift, aber natürlich auch als Marketing erstmal genutzt wird. Und das andere dann für Einzelpersonen, hilft das Ihnen direkt für was? Ich glaube, da müssten wir erstmal nochmal genauer schauen. Das ist nicht im Allgemeinen klar, ob wir das jetzt ableiten können.
Also kann es tatsächlich sein, dass ich zum Beispiel auf eine eiweißreiche Mahlzeit völlig anders reagiere als jetzt zum Beispiel Sie oder eine Frau im gleichen Alter?
Das könnte absolut sein.
Also vom Blutzuckerspiegel her oder worüber reden wir da an Auswirkungen?
Absolut, das könnte der Blutzuckerspiegel sein. Das könnte natürlich auch erstmal sein, wie geht es Ihnen danach, wie schläfrig sind Sie dabei? Und da muss man natürlich auch schauen, wie kommt man überhaupt jetzt zu allgemeinen Ernährungsempfehlungen. Wenn man sich das aus der Wissenschaft vor Auge führt, wird natürlich sehr viel Energie, sehr viel, sehr gute Arbeit reingesteckt, um solche auch Ernährungsempfehlungen zu entwickeln. Die sind natürlich darauf ausgerichtet zu schauen, was hilft denn im Allgemeinen. Und wenn wir jetzt ein tolles Ergebnis haben, dass eiweißreiche Diät hier und hierfür hilft, heißt das im Durchschnitt. Und jetzt könnte es natürlich erstmal dahinter stecken, dass es jetzt allen Menschen ein bisschen hilft oder vielleicht nur ganz wenigen und dem Rest nicht. Das könnte trotzdem darunter stehen. Was jetzt genau der Fall ist und ob ich jetzt persönlich oder Sie eine von den Personen sind, denen das hilft oder bei denen der Stoffwechsel reagiert, wie man ist, das ist im Allgemeinen noch nicht bekannt.
Also ob es sozusagen auch die individuelle Wahrheit trifft. Von was hängt die denn genau ab? Was sind denn so Komponenten, die da reinspielen? Ist das das Mikrobiom in meinem Darm? Sind das meine Gene? Ist es mein Lebensstil? Also was sind so die relevanten Einflussfaktoren?
Sicherlich, was Sie schon gesagt haben, was ich selber mitbringe, die Genetik, die dann wieder eine Rolle spielt auf den Metabolismus oder wie Sachen verstoffwechselt werden. Mikrobiom ist ein großer Forschungsbereich. Sicherlich auch das Epigenom wird teilweise noch mit angeschaut, also noch weitere molekulare Faktoren, die beeinflussen können, wie etwas verstoffwechselt wird. Natürlich, der Stoffwechsel selber hängt auch von anderen Faktoren ab. Im ersten Sinne vielleicht, wie alt bin ich? Wie sportlich aktiv bin ich? Habe ich vielleicht zugrunde liegende Krankheiten? Sicherlich auch da gibt es sehr große Unterschiede teilweise, in dem, wie Sachen verarbeitet werden und was dann letztendlich die Produkte daraus sind oder wie ich mich dabei fühle.
Ihre neue Forschungsabteilung am DIFE setzt genau bei diesen individuellen Unterschieden an. Sie nennen das Präzisionsernährung. Klingt ein bisschen technisch, vielleicht noch drei Worte dazu. Was ist das?
Sehr gerne. Präzisionsernährung oder auch personalisierte Ernährung ist die Frage, was hilft der einzelnen Person? Vielleicht auch noch zu welchem Zeitpunkt, in welchem Kontext, um sich dabei gut zu ernähren, besser zu ernähren, gesünder zu leben.
Sie selbst sind ja kein Ernährungsmediziner, das will ich gleich mal vorwegschicken, sondern Statistiker von Haus aus. Was hat Sie persönlich da jetzt an der Frage interessiert, wie unser Körper auf Ernährung reagiert?
Ja, absolut richtig. Also ich bin ausgebildeter Mathematiker, Statistiker und dann auch Computerwissenschaftler dabei und habe schon seit vielen Jahren ein großes Interesse an dann den Anwendungen in der Gesundheitsforschung.
Weil
ich finde, das betrifft uns alle sehr persönlich. Und dabei ist es ein sehr alltagsnah, würde ich eigentlich sagen, dass die Forschung ganz direkt einen Einfluss haben kann auf das tagtägliche Leben von mir und von anderen. Ernährung ist ein sehr, sehr komplexes Gebiet, weil es eben so viele Faktoren gibt, die zusammenspielen und die vielleicht im großen und kleinen Rahmen ist also sehr viel noch zu lernen, zu erforschen gibt, aber dann auch von methodischer Seite dabei sehr viele offene Fragen sind, wie kann ich das denn jetzt am besten anschauen? Mit welcher Art von Studie? Wie kann ich das in Software einfließen lassen? Und das finde ich sehr, sehr spannend.
Genau, Sie wollen da vor allem zwei Forschungsstränge verfolgen. Der eine ist, dass Sie sich zum einen die schier unendliche Datenfülle zu nutzen machen wollen, über die wir jetzt schon verfügen. Sie bauen KI-Modelle auf Basis von riesigen Datensätzen, zum Beispiel aus der nationalen Kohorte. Was können Ihnen solche Datenmengen erstmal über Ernährung verraten?
Mhm. Also das ist erstmal immer sehr relevant, welche Daten habe ich zur Verfügung, wie gut wurde Ernährung erfasst. Im zweiten Schritt dann, wenn ich wirklich jetzt große Datenmengen habe über Ernährung, Ernährungsverhalten, vielleicht auch Erkrankungen, dann kann ich dabei versuchen, Muster zu identifizieren aufgrund von großen Modellen, die dann einen Zusammenhang abbilden. Nach dieser Ernährung scheint es jetzt ein höheres Risiko zu geben für die Erkrankung.
Zumindest bei Frauen ab einem gewissen Alter oder bei Männern mit diesen Vorerkrankungen, sowas, wenn es die Daten hergeben?
Genau, wenn es die Daten hergeben. Und da gehen Sie schon direkt in die Richtung von der Präzisionsernährung tatsächlich, dass man sich im ersten Schritt dann anschauen könnte, wirklich nur Ernährung A, Ernährung B, proteinreichere versus proteinärmere Diät im Einfluss auf weiterliegende Erkrankungen. Im zweiten Schritt kann ich dann genau reinschauen, was ist, wenn ich jetzt anschaue, mit wie alt ich vielleicht bin, welches Geschlecht dahinter steckt. Und das könnte man natürlich noch weiter treiben und dann vielleicht immer weiter zu einer Gruppe kommen, die das Individuum, wie Sie zum Beispiel, besser beschreibt.
Aber jetzt findet eine KI ja zunächst mal Zusammenhänge. Beispiel, jetzt mal frei erfunden, Menschen, die viele Hülsenfrüchte essen, sind vielleicht gesünder oder haben weniger Erkrankungen. Woher wissen Sie dann auf Basis dieser Datensätze, dass die Hülsenfrüchte der Grund dafür sind, dass sie gesünder sind?
Sehr oft weiß man das nicht. Also ich glaube, wichtig im allerersten Schritt ist, sich zu verdeutlichen, dass das Ziel ist, auf die Kausalität zu schließen. Und dann gibt es auch ein großes eigenständiges methodisches Forschungsgebiet, das ich auch mitverfolge, die sogenannte kausale Inferenz, die genau versucht, diese Frage aufzugreifen und sich zu überlegen, was brauche ich denn, kann ich oder wie gut kann ich jetzt von diesen Zusammenhängen in die Richtung von kausalen Effekten gehen. Und da haben Sie ganz genau recht, dass zum Beispiel große KI-Modelle im Allgemeinen nur Zusammenhänge abbilden. Das heißt, die im Allgemeinen abbilden Leute, die Hülsenfrüchte essen, im Vergleich zu anderen, die diese nicht essen oder weniger essen, haben ein besseres Outcome. Warum? Das Warum steckt ja dann wirklich hinter dieser Zuschreibung des Effektes auf die Hülsenfrüchte. Das ist wieder ein anderer Schritt. Der ist natürlich viel komplexer. Und dazu kann man mit Methoden herangehen erstmal von der Analyse dieser Daten. Aber natürlich viel, viel besser ist, wenn man von vornherein die Daten so sammelt, dass sie eine bessere Zuordnung und Schlüsse darauf zulassen.
Sie hören die Wissenswerte im rbb24 Inforadio. Heute mit Stefan Konigorski, der am Deutschen Institut für Ernährungsforschung gerade eine Abteilung für Präzisionsernährung aufbaut. Das Ziel? Individuell maßgeschneiderte Ernährungsempfehlungen. Also wir hören, große Datenpools stoßen durchaus an ihre Grenzen und deswegen ergänzen sie ihre Arbeit mit künstlicher Intelligenz am DIFA auch mit etwas, was wie das Gegenteil letztlich von Big Data klingt. Sie untersuchen Einzelpersonen. Wie funktioniert so eine, Sie nennen es N-of-One-Studie?
Genau, hier ist tatsächlich der Ansatz, wenn ich wissen möchte, ob mir die Hülsenfrüchte besser helfen oder Sie sich diese Frage stellen, diese Eiweißriegel, helfen die mir wirklich, damit ich mehr Muskeln beim Sport aufbauen kann? Das mal selber zu probieren. Weil wenn ich auf der anderen Seite große Stichproben habe, große Studien, große KI-Modelle, dann ist natürlich die Frage, haben die denn gelernt bei einer Person, die wie ich ist, ob das mir hilft? Das ist eine offene Frage, ob da jemand drinnen war. Das heißt, man könnte auch andersrum herangehen und sagen, probiere ich doch das selber. Selber ausprobieren, das ist vielleicht was, was jeder von uns kennt, was wir alle auch im Alltag machen. Aber überlegen, wie können wir denn daraus jetzt auch wissenschaftlich fundierte Schlussfolgerungen ziehen?
Eine Forschungsfrage, der Sie sich da widmen, ist, inwiefern Intervallfasten Brustkrebspatientinnen hilft, die Nebenwirkungen von ihrer Chemotherapie, Bestrahlung, was auch immer, zu lindern. Wie sieht das dann in diesem Fall aus? Also welche Daten sammeln Sie von den Probandinnen?
Genau. Das ein Anwendungsgebiet, eine Studie, die wir uns anschauen, zum Beispiel Chemotherapie, das ist natürlich schon eine sehr invasive Therapie, ist schon mehr in der Studie zu berücksichtigen als zum Beispiel in der Langzeithormontherapie, die danach einer intensiven Therapie folgt. Was dann in der Studienplanung auch schon wieder wichtiger ist für die Attribution.
Zuschreibung.
Zuschreibung, genau. Für die Zuschreibung von, ist denn das jetzt wirklich das Fasten, was mir gerade hilft? Oder wenn jeden Tag mir etwas Neues passiert, weil die Therapie auch so intensiv ist, dann ist natürlich auch schwerer, das zuzuschreiben, ob das wirklich das Fasten ist oder gerade die Therapie selber anschlägt. Wie wir das konkret machen, ist in dieser Studie, dass wir sagen, gut, wir machen ein etabliertes, wissenschaftlich etabliertes Fastenprogramm, zusammen in Kooperation dann, zum Beispiel jetzt hier mit der Charité, und schauen uns dabei an, wie geht es denn den Leuten vor dem Fasten, wie geht es den Leuten während dem Fasten und wie geht es ihnen danach. Hat also das Fasten zum Beispiel einen positiven Effekt, während ich das mache, oder hält dieser Effekt auch noch an? Das heißt, wenn ich jetzt einmal faste, fühle ich mich dann besser, sind die Nebenwirkungen geringer, auch dann in den folgenden Monaten danach.
Okay, also Sie protokollieren oder die Probanden selbst protokollieren, wie sie sich fühlen von Tag zu Tag. Aber Sie müssen ja sicherlich auch noch quantitative Daten messen. Untersuchen Sie die vorher zum Beispiel hinsichtlich Ihres Mikrobioms oder wie gehen Sie da vor?
Wenn möglich, versuchen wir das absolut immer zu machen. Weil die nächste Frage wäre dann zu verstehen, auch warum das Intervallfasten funktioniert. Und genau dafür wären natürlich Daten wie das Mikrobiom, der Metabolismus, verschiedene Metabolite oder andere Lipide dabei zu messen, das wäre sehr wichtig zu machen, wenn möglich. Weil natürlich optimalsterweise würden wir auch alle diese metabolischen Marker während der Studie messen. Vielleicht auch am besten jeden Tag. Und da stoßen wir natürlich dann aber auch wieder an praktische Grenzen, weil das nicht so einfach möglich ist. Das heißt, da müssen wir auch viel oft schauen, was ist jetzt technisch möglich. Können wir daheim vielleicht die einzelnen Teilnehmerinnen auch wirklich ganz einfach mit einem Pieks Blut abnehmen und das dann ganz schnell irgendwie analysieren jeden Tag? Dann freuen wir uns natürlich, weil dann können wir darüber auch versuchen, diese Schlussfolgerung abzuleiten. Bei manchen Studien bleibt das auch erstmal nur dabei, dass wir über die Smartphone-Apps diese Daten erfassen und dann vielleicht im ersten Schritt erstmal nur wissen, ja, den Teilnehmerinnen geht's besser, und im Folgeschritt dann versuchen, besser zu verstehen und warum denn.
Also das Design ist in Entwicklung noch. Sie bauen ja gerade auch erst die Abteilung auf. Also, aber das Ziel ist dann schon zu wissen, okay, Intervallfasten hilft dieser Brustkrebspatientin und dieser nicht. Und dann auch herauszufinden, warum das so ist. Also dann doch wieder auch Muster abzuleiten.
Ja, absolut. Wenn wir diese Muster dann im nächsten Schritt kennen, könnten wir natürlich in der Folge, wenn wir das dann auch anderen Leuten anbieten, müssten diese nicht mehr die Studie durchführen.
Was im Endeffekt dann aber auch heißt, dass diese Individualstudien auch wieder die großen Datenpools befruchten im Idealfall. Dass das so ein Geben und Nehmen ist, ein Wechselspiel.
Absolut. Und natürlich können wir auch sagen, viele Einzelpersonen ergeben diese Bevölkerung dann auch wieder. Das heißt, wenn wir das auch mit vielen, möglichst vielen Leuten machen können, kann das die großen Datenmengen ergänzen, aber natürlich dann vielleicht auch noch besser abbilden.
Ich habe mal ausprobiert vor unserem Gespräch, wie weit man mit KI heute schon kommt bei individuellen Ernährungsempfehlungen. Also habe in die KI alle möglichen persönlichen Informationen reingeworfen. Alter, Größe, Gewicht, Bewegungsprofil, Ernährungsgewohnheiten, all sowas. Und dann eben darum gebeten, mir einen möglichst individuellen Ernährungsplan zu machen. Und tatsächlich, was da rauskam, war schon ganz schön detailliert an Empfehlungen, was ich so morgens, mittags, abends zu mir nehmen sollte, bis hin zu bestimmten Mengen- und Nährstoffverteilungen. Wie habe ich dieses Ergebnis einzuschätzen? Ist das tatsächlich personalisiert oder ist das sozusagen nur eine hübsch verpackte Version von allgemeinen Ernährungsempfehlungen?
Meine erste Frage wäre aus wissenschaftlicher Sicht, welches Modell haben Sie denn benutzt? Zum Beispiel, also welches Sprachmodell? War das ChatGPT? War das ein anderes Angebot? Was man erstmal schon mal wissen müsste, um herauszufinden, was steckt dahinter vielleicht? Wie genau wurden diese Empfehlungen gelernt? Vielleicht weiß man das aber im Alltag auch nicht und dann ist natürlich sehr schwerer, das auch einzuordnen. Sprachmodelle sind sehr oft gebaut, dass sie das nicht unbedingt verstehen, woher das kommt. Das heißt, das ist auch eine ganz offene Frage oft, die Einordnung überhaupt erstmal, inwieweit das personalisiert ist oder nicht.
Es klang sehr persönlich, aber ich habe dann tatsächlich auch nachgefragt, also die KI selbst gefragt, welche deiner Empfehlungen beruhen jetzt auf tatsächlich wissenschaftlich belegten individuellen Unterschieden und welche auf allgemeinen Empfehlungen. Mhm. Und da war die Antwort dann auch, also die KI ist dann doch zurückgerudert, hat gesagt, ja, dann müsste ich jetzt doch nochmal an der einen oder anderen Stelle korrigieren. Da handelt es sich doch eher um eine allgemeine Ernährungsempfehlung. Also die kam so ein bisschen ins Straucheln.
Mhm. Also sicherlich die Ernährungsempfehlungen, die wir aus KI-Modellen bekommen, sind auf bestehendem Wissen gelernt. Und bestehendes Wissen wiederum basiert größtenteils auf Durchschnittseffekten in der Population. Das heißt, aus diesen Schlussfolgerungen kann das natürlich erstmal gar nicht so weit und nicht so personalisiert und auch die Kausalität im Allgemeinen nicht verstehen. Es kann natürlich sein, dass sie per Zufall trotzdem richtig ist. Und ich glaube, das ist so die andere Seite natürlich bei den Ernährungsfragen, aber auch ganz allgemein, wie sehr können wir der KI vertrauen, vielleicht welche Garantien, wie können wir überhaupt verstehen, woher diese Muster kommen. Und das ist im Allgemeinen natürlich sehr, sehr schwierig. Das heißt, auch das könnte eine Anfangsempfehlung sein, die vielleicht durchaus Sinn macht, auszuprobieren. Am besten sicherlich auch mit vielleicht weiterem Rat, wenn dabei auch Risiken im Raum stehen, die dann natürlich auch oft nicht berücksichtigt werden. Was ist mit Allergien, wo ich vielleicht von mir selber, wenn ich was Ernährungsempfehlungen frage, nicht dran denke und die KI vielleicht auch nicht denkt, nochmal nachzufragen. Das heißt, da gibt es natürlich noch mehr Punkte, die zu berücksichtigen sind, neben den scheinbar erstmal sehr personalisierten und vielleicht durchaus sinnvoll klingenden Empfehlungen.
Jetzt streitet da ja aber die Qualität der Daten, die ich ja letztlich, also vielleicht nicht ich persönlich, aber die Menschen der KI zur Verfügung stellen, ja trotzdem ziemlich schnell voran. Ne? Also ich kann schon heute per Smartwatch meine Herzfrequenz, meinen Blutdruck, zum Teil sogar meinen Blutzucker regelmäßig messen oder monitoren lassen. Ernährungs-Apps erstellen mir die Speisepläne. Gentests, die werden immer kostengünstiger. Ihre Forschung am DIFE. Was kann die sozusagen leisten, was diese ganzen Anwendungen nicht perspektivisch können werden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das sicherlich wir am DIFE uns stellen, aber allgemein in der Forschung eine große Frage ist, wenn die Modelle immer größer werden und sehr, sehr große Datenmengen auch bei bestimmten Unternehmen zum Beispiel zur Verfügung stehen, was kann die Forschung dazu beitragen? In uns, meiner Gruppe beschäftige ich mich viel mit der Frage nach der Methodik. Und diese Frage bleibt, auch wenn es größere Datenmengen gibt, welche Schlussfolgerungen können wir denn verlässlich aus diesen Daten ziehen? Sind diese zum Beispiel auch in Apps, wie auf dem Smartphone, eingebaut oder nicht? Das heißt, diese Frage ist nach wie vor, denke ich, prävalent und wird immer wichtiger in der Zukunft auch werden. Wie kann ich darauf vertrauen? Das heißt, das eine ist sicherlich die methodische Frage. Kann ich dem Vertrauen, was auch den Apps herauskommt, beziehungsweise wir selber dann auch Apps entwickeln, die ähnliche Empfehlungen geben, bei denen wir die Methodik sehr gut verstehen und dann wirklich dahinter sicher sein können.
Dass das wissenschaftliche Fundament stimmt.
Richtig, weil das ist auch natürlich nicht immer klar, was ist bei kommerziellen Apps, wie weit basiert das auf validen, geprüften wissenschaftlichen Verfahren oder wie weit ist das erstmal einfach nur Kommerzialität dabei und Werbungsverfahren. Das heißt, das ist die eine Seite sicherlich. Und ich glaube persönlich auch, dass aber tatsächlich die persönlichen Studien, die ich selber durchführe, auch noch ein sehr, sehr wichtiges Merkmal vielleicht auch werden können. Im ersten Schritt, was Sie auch beschrieben haben, ist nämlich bei natürlich großen Sprachmodellen wichtig, dass ich von mir sehr, sehr viel preisgebe. Was heutzutage.
Das war mir auch etwas unangenehm. Ich habe auch ein bisschen geschwindelt zwischendurch, weil ich nicht doch alles so privat reinschreiben wollte.
Genau, also einmal das, was fühle ich mich selber dabei? Aber natürlich, wenn ich auch weiß, wo die Daten gespeichert werden und wie die Daten vielleicht im Folgenden benutzt werden von großen Unternehmen, die dadurch ihre eigenen Interessen haben, dann wird das, denke ich, in der Zukunft sicherlich eine immer wichtigere Frage. Was möchte ich denn überhaupt von mir beitragen? Wenn man das noch weiterführt und auch denkt, es gibt immer größere Datenmengen. Genetik, DNA-Tests, wie Sie gesagt haben, auf der einen Seite, vielleicht noch das Mikrobiom, wenn ich das dann auch schnell analysieren könnte, in die App einspeise. Aber selbst wenn ich dabei meine GPS-Daten oder auch, was ich gerade gefrühstückt habe, in der Mensa oder hier eingebe, dann kann ich damit persönlich eigentlich sehr, sehr leicht nachverfolgt werden. Das heißt, dann sind wir natürlich sehr, sehr schnell in einem Bereich von Datenschutz, der immer wichtig ist oder auch, wie die Daten vielleicht benutzt werden könnten in der Zukunft, wo dann für mich als Individuum immer wichtiger wird die Frage, wie möchte ich denn damit umgehen? Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe und sage, große Modelle sehr, sehr gut, aber das möchte ich eigentlich ungern von mir preisgeben, welche Möglichkeiten habe ich dann, das vielleicht erst wieder ausprobieren? Also ich glaube, da werden wir auch noch in große Anforderungen kommen für die Umsetzung und die Nutzung von den Sprachmodellen, wo man wieder gegensteuern kann durch selbst ausprobieren, wo ich selber natürlich dann alles unter meiner Kontrolle habe.
Oder eben den Rückgriff auf vertrauenswürdiger wirkende oder mir vertrauenswürdiger scheinende Quellen von wissenschaftlichen Instituten zum Beispiel. Stellen wir uns mal vor, Ihre Forschung ist erfolgreich. Ich drücke die Daumen. Und ich komme dann in 5 oder 10 Jahren zu Ihnen und möchte wissen, was ist jetzt die perfekt zu mir passende Ernährung? Definiere perfekt, also die mich gesund hält und mit der ich mich fit fühle und möglichst gesund alt werde. Wie könnte die Antwort denn dann aussehen? Also wie sieht das Tool aus, das Sie entwickeln wollen?
Genau, wir haben eine App entwickelt schon, die wir auch benutzen, die ein guter Startpunkt ist für uns, die wir jetzt noch deutlich stärker auf Ernährung fokussieren wollen und dabei auch der Allgemeinbevölkerung verfügbar machen wollen, dass ihnen eine Anleitung gibt im ersten Schritt. Und dann hoffe ich, dass wir diese Frage mit welcher Ernährungsempfehlungen können wir von vornherein schon geben, die wirklich personalisiert sind und die dann wissenschaftlich fundiert sind. Und wie viel, wann empfehlen wir Ihnen aber auch, probieren Sie das vielleicht mal aus. Wir sind uns so und so sicher, dass das klappt, aber besser nochmal ausprobieren. Das in Kombination dann mit einer wahrscheinlich initialen Erhebung von Daten, die Sie auch von sich preisgeben wollen, dabei und damit dann zu dann wirklich personalisierten Ernährungsempfehlungen zu kommen.
Braucht denn überhaupt jeder Mensch so eine individualisierte Empfehlung? Oder für wen ist das sinnvoll?
Der Ansatz erstmal ist, denke ich, allgemeingültig, weil jede Person würde von sich selber erstmal herantreten und sagen, und was kann mir empfohlen werden? Und wenn dann klar wird, empfohlen für was, möchte ich jetzt meinen Blutdruck senken, möchte ich bei meinem Diabetes dabei besser klarkommen, möchte ich einfach besser schlafen am Abend? Das am ersten Schritt dann zu klären, wäre im nächsten Schritt dann das, was dann der Algorithmus, die App bei uns wissen müsste. Wie viel Personalisierung braucht es dann? Und vielleicht würden Sie und ich, wenn wir mit der gleichen Frage herantreten, dann die gleiche Antwort bekommen. Weil dahinter das Modell weiß, hier gibt es wirklich was Allgemeingültiges. Das kann jedem empfohlen werden. Oder dann kleinere Anpassungen macht. Das heißt, das steckt sicherlich im ersten Schritt dann von diesen Apps, die wir dabei entwickeln und Ernährungsempfehlungen, die wir geben wollen, zu wissen, wie viele Unterschiede brauchen wir, wie tief müssen wir in der Forschung dann gehen, um diese zu erforschen oder was können wir wirklich durchweg empfehlen.
Weil viele Hörer denken jetzt vielleicht, oh Gott, noch mehr Daten, noch mehr Regeln, noch mehr Druck beim Essen. Ne? Wenn ich dann, weiß ich nicht, auch meinen Speiseplan dann in die App einstelle, fotografiere, was auf meinem Teller liegt, wie auch immer, damit die App immer auf dem neuesten Stand ist. Also wo liegt für Sie persönlich die Grenze zwischen hilfreicher Präzision oder so einem übertriebenen Optimierungswahn?
Das ist eine sehr feine Grenze und sehr wichtig, beides zu berücksichtigen. Also auf der einen Seite steht natürlich, welche Empfehlungen gibt es, die wir jetzt treffen können für ein gesundes weiteres Leben. Zusammenkommen mit, was mag ich, was kann ich denn einkaufen, was ist denn preislich, was ist vom Kontext in meinem Rahmen. Da gibt es sehr, sehr viele Sachen natürlich, die wichtig sind, die absolut berücksichtigt werden müssen. Und ich denke, nur wenn das alles zusammenkommt, ist es wirklich machbar und umsetzbar im Alltag. Und dann die andere Seite natürlich, die bei uns auch in der Forschung direkt schon reinkommt, wie lange möchte ich denn was ausprobieren? Das heißt, ich denke, dass wir da sehr niedrigschwellig Angebote brauchen, App-Empfehlungen brauchen, die leicht erreichbar sind, die nicht ein langes Ausprobieren, die keine große Datenerfassung brauchen und damit leichter umsetzbar sind.
Aber selbst wenn wir jetzt so ebenfalls relevante Faktoren wie was kostet es und wie schmeckt es mir, ich finde, wie schmeckt es mir, ist durchaus die entscheidende Frage beim Essen, für mich persönlich zumindest. Aber selbst wenn wir jetzt nur auf den Bereich der Gesundheit gucken, besteht nicht auch die Gefahr, dass wir durch solche Anwendungen Ernährung verkomplizieren? Also dass uns das weiter wegbringt vom eigenen Bauchgefühl, was uns ja schon auch oft ganz gut eigentlich sagt, was uns jetzt gut tun würde.
Ist es das? Das wäre meine Frage. Ist das Bauchgefühl so gut? Das wäre meine große Frage.
Also es leitet einen natürlich auch manchmal in die Ferne, ne? Wenn man müde ist und dann einfach ganz explizit Lust auf Schokolade hat. Aber ich meine so generell, ob man überhaupt Hunger hat oder nicht. Ob man gerade eher was Salziges braucht, wenn man vielleicht viel geschwitzt hat. Also der Appetit, der leitet einen ja manchmal schon auch in die Richtung, das zu sich zu nehmen, was dem Körper gerade auch wirklich fehlt.
Also für mich ist das tatsächlich auch noch eine erste Frage, wie gut ist dieses Bauchgefühl und hat das jeder? Da wären wir wieder bei einer individuellen Frage, wie gut trifft das oder wie hilfreich ist dieses Gefühl, wohin leitet mich das dabei? Und nachdem man das beantwortet hat, dann wäre das natürlich eine sehr wichtige Voraussetzung, dem vielleicht auch zu vertrauen. Optimal würde ich sagen, wenn das zusammentrifft, dann auch mit dem Wunsch nach etwas Gesunden, also dann wirklich nach etwas, was fehlt. Das denke ich ist vorhanden, absolut. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich bei jedem möglich ist, das so gut zu fühlen. Und denke auch wieder, dass dabei der Kontext, wo mit welchem Essen man aufgewachsen ist, auch natürlich wieder eine große Rolle spielen kann.
Mhm. Können Sie sich vorstellen, dass so in, weiß ich nicht, 10 Jahren in der Allgemeinmedizin beim Hausarzt sowas wie Präzisionsernährung ein Standard werden könnte?
Ich bin mir sicher, dass es da Veränderungen geben wird, allgemein in unserem System, auch wie stark jetzt App-basierte Daten aus dem Alltag, die man vielleicht auch über Sensoren erfassen kann, allgemein mehr Einzug halten, weil auch es vielen mehr genutzt wird im Alltag und darunter sicherlich auch die Ernährung fällt. Das heißt, ich bin mir sicher, dass es dann dadurch auch eine viel größere Rolle spielen wird, alle diese Daten irgendwie zu berücksichtigen. In der ärztlichen Beratung, da sind wir natürlich wieder sehr dabei, wie kann das dann aussehen? Wie könnte das sich verändern? Aber allgemein im Gesundheitsverhalten, da bin ich mir sicher. Ja.
Stefan Konigorski, vielen Dank für Ihren Besuch heute hier.
Vielen Dank.
Kann man herausfinden, welcher Speiseplan perfekt zu einem bestimmten Menschen passt? Das war unser Thema heute in den Wissenswerten von rbb24 Inforadio. Mein Gast, Professor Stefan Konigorski, arbeitet an einer solchen Präzisionsernährung. Er baut gerade eine Forschungsabteilung dazu auf am Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke. Ich bin Anna Korwis und sage vielen Dank fürs Zuhören.
Wissenswerte, ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.